Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen geilurbanen retrofuturistischen präapokalyptischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein. Holger, ich bin so enttäuscht.
Ich auch.
So enttäuscht.
Schrecklich.
Wir nehmen jetzt 2 Tage vor Weihnachten auf.
Das ist furchtbar.
Und ich stelle mit Missmut, Resignation, Enttäuschung fest, dass wir trotz Spuckens großer Töne es nicht geschafft haben, einen Adventskalender zu basteln.
Das stimmt, das haben wir verkackt. Ja.
Ja, also ich
Aber es war insgesamt auch ein Kackjahr, also von daher, ja.
Ja, bei mir auch größtenteils.
Und jetzt ist auch noch Samstag die Heizung ausgefallen.
Ach, was. Hm? Ja, das ist ja furchtbar. Also einerseits ist es eine völlige Aushöhlung der Tradition, ja. Das ist ja wirklich ein Mittelfinger, ein Leck mich an alles, was noch Christliches in uns war. Und dann das mit der Heizung.
Und
das geht
jetzt
gar nicht. Ja, und ich bin übrigens krank. Ich sitze hier krank. Ich werde heute sehr oft die Räuspertaste drücken müssen.
Mhm.
Es fängt also
Was haben wir
nicht
denn?
Gut an. Achso, du meinst so an
Krankheit.
Erkrankung. An Krankheit. Ich glaube, es ist nur eine Erkältung,
Ach so, okay.
ehrlich gesagt. Aber die zieht sich schon ziemlich lange.
Ja, ja, und das tun die ja immer. Man vergisst das nur jedes Mal wieder, finde ich.
Ja.
Und denke, ja, die 3 Tage am Ende sind es dann doch 2 Wochen, die da irgendwie husten,
ja,
schnupfen.
Genau.
Ja, ja, eben.
Genau, und es ist immer, jeden Tag, das ist wie so ein Überraschungsei.
Ja.
Jeden Tag ist was anderes. Mal muss ich husten, mal habe ich Schnupfen, dann ist wieder so Heiserkeit, Halsschmerzen.
Darum versuche ich auch zu vermeiden, mich mit Menschenmengen zu umgeben. Also momentan fahre ich tatsächlich lieber bei diesen irgendwie 95% Luftfeuchtigkeit und 4 Grad Außentemperatur. Fahre ich momentan lieber mit dem Moped dick eingepackt, als dass ich in die S-Bahn steige. Und bisher habe ich gut durchgehalten.
Also, und du kannst dir vorstellen, wie es mir geht. Ich habe diese Option jetzt nicht. Ich muss in die Uni fahren. Das tue ich in einer Bahn. Das tue ich um 7 Uhr morgens und stehe da halt inmitten von kranken, hustenden Kindern und Menschen, die alle zur Arbeit fahren. Gleichzeitig dann sitze ich mit 300 bis 400 Leuten im Hörsaal. Also es ist wirklich kein Wunder, dass ich krank geworden bin, obwohl ich immer so stolz bin auf mein Superpower-Immunsystem.
Quark.
Ich habe es ja tatsächlich geschafft, die letzten 4 Jahre gar nicht krank zu sein.
Ach krass, ja, das ist cool. Ja, nicht schlecht. Nee, aber also in der Uni setzen würde ich mich nicht für Geld. man sieht ja, gibt ja genug Quellen, wo du gucken kannst, was gerade so an Atemwegserkrankungen unterwegs ist und so. Also in die Uni setzen würde ich mich nicht für Geld. Und wenn ich mit der S-Bahn fahre, nur mit Maske. Da sitze ich dann auch meistens alleine mit Maske. Alle anderen sitzen da und rotzen sich
auf.
Ein. Und ich denke mir auch jedes Mal, Leute, das kann doch nicht sein, dass ausgerechnet so ein überangepasster Typ wie ich hier der einzige Individualist ist in diesem Zug. Das geht doch gar nicht.
Ich habe einen Redebedarf, Holger, mit dir. Ich muss mal mit dir reden. Und
ja,
zwar,
okay. Red mal.
Also ich sage ja so, ich hasse Masken, aber nicht weil sie Masken sind, sondern ich mag die einfach nicht aufhaben. Aber
ja, ich
sehe
auch nicht,
schon,
aber
ja, ja, klar, das mag ja keiner, ja. Aber jetzt pass mal auf. Wo ich krank war, als meine Krankheit begonnen hat, musste ich ja trotzdem in der Buchhandlung arbeiten.
Ja.
Und da ich niemanden anstecken wollte, vor allem nicht meine Kollegin, die sehr nah an mir arbeitet und ein schwaches Immunsystem hat, weil die halt ständig sich irgendwas einfängt, habe ich mir gedacht,
das hat übrigens nichts mit der Stärke oder Schwäche des Immunsystems zu tun, ob man häufig krank ist oder
whatever.
Nicht.
Ich will darüber jetzt nicht diskutieren. Mhm. Jedenfalls habe ich mir dann eine Maske aufgezogen. Ja. Kommt eine Frau rein, so eine Schabracke mit ihrem Enkelkind, sieht mich und fängt an zu schreien, beschimpft mich als Schnabeltier, sagt, sie würde den Laden boykottieren, weil da ja wohl nur Blöde arbeiten würden. Wir hätten sie alle nicht mehr alle. Und sie geht hier nie wieder rein, sowas will sie nicht unterstützen. Und das hört dieses kleine, erschrockene Kind, denkt sich, was, Schnabeltier, wie? Die will da nicht mit mir rein? Ey, was ist das? Ich wollte dich einfach mal fragen, ist das normal? Ist das ein Verhalten, das verbreitet ist?
Ja, das Verhalten selbst, also dieser Ausbruch ist sicherlich nicht verbreitet, aber die Haltung dahinter, die ist sehr verbreitet. Und ich glaube, dass das im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass die Leute extrem schlecht informiert sind, sich aber gleichzeitig für extrem gut informiert halten und daraus so eine Arroganz ableiten. Alle anderen müssen ja doof sein. Das sieht man ja, weil alle, mit denen ich mich umgebe, die sind ja so wie ich.
Ich habe mich wirklich diskriminiert gefühlt.
Ja, ja,
ich habe echt gedacht, das gibt's doch nicht, dass jetzt meine Rücksichtnahme
mich
zur Zielscheibe von solchen Angriffen macht.
Ja, aber so geht Diskriminierung ja eigentlich immer. Ne? Du hältst dich für was Besseres, was Schlaueres, was weiß ich nicht, was mit mehr Rechten ausgestattet sein sollte oder weiß der Geier. Also du hältst dich für was Besseres und suchst dir halt jemanden, den du für was Schlechteres halten kannst und manchmal hast du halt so wenig Anstand, also manchmal bist du halt wirklich so dumm, dass du noch nicht mal dein Maul halten kannst. Ja, und dann kommt es halt zu solchen Ausbrüchen. Passiert ja auch immer wieder in den Zügen, wo Leute mit Masken angehustet werden und sowas.
Ja, also, boah, das
Frauen
ich ja
vor allen
heftig.
Dingen, Männer nicht, weil da müssen sie halt damit rechnen, die Nase gebrochen zu kriegen.
Dass sie aufs Maul kriegen, ja. Ja, ja, ich wurde aber auch böse angeschaut, auch von älteren Menschen. Also
ständig.
So ein böser Blick einfach.
Ja,
so,
ja, und so überhebliche Blicke. Also ich ernte überhebliche Blicke von Leuten, bei denen ich der festen Überzeugung bin, dass sie kaum in der Lage sein dürften, 5 Sätze fehlerfrei zu Papier bringen zu können. Also so kommt mir das oft vor.
Ja.
Also es ist sicherlich natürlich auch aus meiner Perspektive oder von mir aus ist es natürlich auch vorurteilsbeladen und Diskriminierung, weil ich halte diese Leute tatsächlich für dumm. Und wirklich für dumm. Nicht willens oder in der Lage, aus allgemein zugänglichen Beobachtungen, aus allgemein zugänglichen Daten korrekte Schlüsse zu ziehen.
Ja,
und die meisten davon sind, glaube ich, auch nicht willens, das zu tun. Die wären theoretisch in der Lage, sind nicht willens. Umso mehr haben sie es verdient, beleidigt zu werden.
Ja, das ist aber auch so ein bisschen eine neurotische Dummheit. Also diese Dummheit, die daraus entspringt, dass man mit seinen Gefühlen nicht so gut umgehen kann. Also
sicherlich
da ist ja wirklich ganz viel Frust, ganz viel Kränkung, ganz viel Ressentiment.
Ja.
Was dahinter steckt. Und jetzt glauben die Legitimation zu haben,
Exakt. Also
legitimiert zu sein, sich zu rächen.
Das ist
jetzt
genau wie,
rächen
ja, das
sie
ist
sich
genau
für
wie mit den
Corona-Pandemie.
Rechten, die gerade überall aus unter ihren Steinen hervorgekrochen kommen und Leute beleidigen, Leute herabsetzen. Also die Welt wird ja insgesamt gehässiger. Und die fühlen sich jetzt, wie nennt man das auf Deutsch, entitled.
Die sind jetzt entitled.
Jetzt wären sie mal dran. Und das ist ja, glaube ich, auch die Kränkung, die die meisten Menschen mit sich rumschleppen. Der feste Glaube daran, eigentlich mehr verdient zu haben, als sie tatsächlich bekommen.
Ja, zu kurz gekommen.
Zu kurz gekommen, genau, das war der Begriff, den ich gesucht hatte. Ja, das finde ich, das ist aber normal. Und ich finde, das ist gerade durch die Pestjahre ist das nochmal wesentlich stärker rausgekommen, dass Menschen gar nicht verstehen, dass ihnen überhaupt gar nichts zusteht letztlich.
Ja. Ja, aber apropos zu kurz gekommen, auch ich fühle mich zu kurz gekommen mit der Blindheit, denn vor einem Jahr habe ich gesagt, dass ich mir für das neue Jahr 2025 wünsche, dass wir mehr Sendungen produzieren. Darauf hast du mich gefragt, wie viele haben wir denn gemacht letztes Jahr? Ich habe gesagt 6.
Oh, wie viel haben wir dieses Jahr gemacht?
7.
Hey, mit dieser oder ohne diese?
Ohne diese.
Ah ja, dann also 8. Wenn ich es schaffe, die vor dem 31. zu veröffentlichen. Ja.
Ich bin sehr gespannt, ob wir es auf 8 schaffen, weil sonst fühle ich mich wirklich zu kurz gekommen. Ich habe nämlich eigentlich, ich hatte 12 Folgen angepeilt und nicht annähernd haben wir das erreicht.
Also es ist ja jetzt auch passiert, dass ich irgendwie jedes Jahr, dass einem die Mutter stirbt und der Vater in Demenzpflegeheim muss. Ne? Das ist irgendwie,
ist
ein bisschen
gut,
was dazwischen gekommen.
Ist gut, Holger. Bei mir hat es ja auch sehr viele Veränderungen gegeben. Ja. Aber wir versuchen dann doch vielleicht.
Nächstes Jahr, da schaffen wir 12 oder so.
Aim for the stars.
Genau, das andere 12.
Das andere 12, ja. Okay.
Genau. Wir haben Fragen und dann legen mal los. Der David schreibt: Warum gehen meine Jeans ständig kaputt? Auch teure und namhafte Produkte reißen bzw. scheuern nach 1,5 Jahren auf. Die Konsequenz ist, dass ich in billigen, schlecht sitzenden Hosen rumlaufe. Wo finde ich Qualität?
Oh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Meine Jeans scheuern auch immer durch. Das ist das Schicksal aller Jeans im Schritt.
Das muss nicht sein. Das liegt, ich habe vor Jahren mal, ich guck mal, dass ich die in die Shownotes tue, ich habe vor Jahren mal mit Sina Trinkwalder, heißt sie, eine Sendung gemacht und das ist die Gründerin einer Klamottenfirma, die heißt Mano Mama, die ist bei dir um die Ecke.
Ja, aber ich glaube, die sitzen jetzt woanders.
Okay.
Also es gibt ja eine Filiale immer noch.
Genau,
aber
es gibt eine Filiale in der Stadt. Und
sind expandiert und sind jetzt, glaube ich, in Hamburg oder so.
In Hamburg?
Ja, also
Also ich weiß, dass ihr Freund oder ihr Lebensgefährte lebt in Hamburg. Kann sein, dass sie in Hamburg ist, aber ich würde jetzt nicht vermuten, dass die ganze Näherei umgezogen ist. Die war immer irgendwie noch vor den Toren Augsburgs.
Ja, kann sein.
Ja, mit der hatte ich halt ein Interview, ich habe mehrere Sendungen mit der gemacht sogar, fällt mir gerade ein, aber die wesentliche war eigentlich die erste, wo sie halt über die Gründungsgeschichte ihres Unternehmens auch gesprochen hat und über Jeansstoffe gesprochen hat und erzählt hat, dass heutige Jeansstoffe sehr einfach gewebt seien und darum relativ, das ist das Gegenteil von robust, relativ schnell kaputt gehen würden, insbesondere mild.
Mild.
Ich musste gerade an Joghurt mild denken. Ich weiß auch nicht warum. Die sagte halt, die sind anders gewebt als früher heutzutage, weil es halt billiger ist, die einfach zu weben. Und sie würde aber anders weben. Also ihre Jeansstoffe, also die produziert unter anderem Jeans. Und die würde sie halt anders nähen und dadurch wären die stabiler. Und das kaufe ich ihr ab. Das heißt, Qualität findest du da, wo robustere Stoffe eingesetzt werden. Also ich würde bei Manu Mama mal gucken. Also ich meine Hosen scheuern auch zwischen den Oberschenkeln und da scheuern sie sich auch auf. Und eine Manu Mama Jeans habe ich da aber noch nicht blank gekriegt bisher. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Adresse. Also du brauchst überhaupt nicht in diese ganzen Läden zu gehen, die in den Shopping-Malls sind, wie auch immer sie heißen. Sicher ist es ja eigentlich immer derselbe Laden, nur mit einem anderen Namen. Und die einen haben es halt in grün, die anderen in blau oder so. Also da brauchst du gar nicht gucken zu gehen, weil das ist alles keine gute Qualität. So, und das erkennt man zum Beispiel bei T-Shirts an den Nähten, bei irgendwas, wo ein Reißverschluss dran ist, am Reißverschluss. Läuft der leicht oder nicht? Ne? Hakt der und solche Sachen. Also es gibt Qualität, die ist wahnsinnig teuer. Ja? Sehr, sehr gute T-Shirts. Es gibt eine T-Shirt-Firma aus Japan. Das sind die besten T-Shirts, die ich je in der Hand hatte. Da kostet eins aber auch 100 Euro. Ein T-Shirt. Das muss man moralisch auch. Ich kann das nicht. Also ein Freund von mir trägt solche Klamotten, aber der hat auch echt viel Geld. Ja, da findet man findet Qualität nicht im normalen stationären Einzelhandel. Und auch nicht im Internet bei den normalen Online-Shops. Also das Sinnvollste ist wahrscheinlich, es gibt so ein paar YouTube-Kanäle, die nehmen Klamotten auseinander. Also das ist wirklich so ein Typen, die kaufen halt eine 1.000-Euro-Jacke und zerschneiden die komplett. Also auch wirklich trennen die auf. Also die trennen die Nähte auf und gucken sich an, was ist so drin und wie funktioniert das und so.
Oh, interessant.
Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Oft auch sehr, sehr ernüchternd, weil du da halt richtig teures Zeug hast, das praktisch nichts wert ist. Aber eben auch immer mal Kleidung dazwischen ist, die wirklich von guter Qualität ist. Aber das hat wirklich seinen Preis. Das ist, kann ich nicht anders sagen. Du kriegst es nicht in billig. Außer die Jeans bei Manu Mama, die kosten so viel wie eine Jeans im normalen Jeansladen, halten aber dreimal so lange im Zweifelsfall.
Ja, damit wäre das beantwortet.
Meinst du?
Ja.
Naja, weil du ja eh nichts beitragen konntest, genau. Fällt mir jetzt auch.
Ja, ist so.
Ja, ist so. Manchmal ist das so. Philipp fragt, ihr habt in der 101, Sendung 101, keine Ahnung, wann die war, über euren Niedergang und immer weniger werdende Fragen geplaudert. Das kann ich so nicht hinnehmen. Holgi hat Beutekinder. Alex arbeitet häufig mit Kindern. Daher interessiert Philipp, was habt ihr von Kindern gelernt? Oh, shit.
Okay, also ich kann da eigentlich sofort loslegen, wenn du magst.
Ja, mach mal.
Weil ich denke eigentlich oft darüber nach, wie viel ich von Kindern eigentlich die ganze Zeit lerne. Ich habe durch Kinder, glaube ich, gelernt, mich selbst zu akzeptieren, unabhängig von Leistung, Achievement, sozialer Anerkennung von Erwachsenen. Weil Kinder nämlich authentisch sind, die sind unkorrumpiert, die haben ein ganz feines Gespür für Bullshit und Falschheit. Sie sind
authentisch,
nicht prätentiös.
Da hat aber dieser Kinderpsychiater was anderes erzählt, bevor er ihnen Pillen gegeben hat.
Was?
Es gibt so einen Kinderpsychiater, der seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, durch sämtliche Medien gezindlert wird, dem sämtliche, zumindest macht es den Eindruck, dem sämtliche Jugendämter und Jugendgerichte oder Familiengerichte, wie es, glaube ich, heißt, blind vertrauen und der tatsächlich sich was aus dem Arsch gezogen hat, das er als frühkindlichen Narzissmus bezeichnet.
Oh mein
Mit
Gott.
Mit anderen Worten, ja, genau, die Kinder, die handeln ja fast planvoll. wenn sie sich auf dem Boden rumwälzen und so. Und der Typ ist, der war über viele, viele Jahre tonangebend in der Kinderpsychiatrie in Deutschland, auch so, dass Gutachten erstellt wurden. So, er hat auch jede Menge so Bücher geschrieben darüber, dass Kinder Egoisten seien und so.
Um Himmels Willen. Natürlich sind Kinder Egoisten.
Ja, aber halt nicht planvoll. Ne?
Ja, also ja, genau. Nicht im Sinne von eines, ja genau, planvollen Narzissmus. Das ist ja völliger Schwachsinn. Nein, aber Kinder sind authentisch. Das könnte man ja auch als asozial auslegen, dass sie authentisch sind. Ja? Ich gebe dir ein Beispiel.
Treffer, asoziale Kinder.
Ich mache eine Lesung für Kinder, ja? Wenn ich diese Kinder langweile, dann gähnen sie. Wenn ich sie gut unterhalte, dann lachen sie. Und das ist so völlig das Gegenteil von einer Lesung mit Erwachsenen, die auch mal aus Höflichkeit lachen oder die sich Langeweile nicht anmerken lassen, die da ganz steif sitzen, obwohl sie sich am liebsten auf den Boden werfen und kugeln würden. Und diese ganz unmittelbare, diese körperliche Reaktion der Kinder, die ist halt nicht falsch. Die geben dir ein authentisches Feedback auf deine Körperlichkeit. Auf deine ganze Präsenz.
Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Konzert das war in Berlin. Und wir sitzen da und auch irgendwie auch so Familie mit Kind auch dabei. Und das Kind vielleicht so, ich weiß es nicht, 10, 11, 12, ich weiß nicht wie alt. Das hat keine 10 Minuten gedauert, da hing das Kind vorm Smartphone. Ja. Muss man halt auch abkönnen. Ne?
Aber siehst du, und kannst du verstehen, warum es für mich so eine riesengroße Anerkennung ist, wenn Kinder eben nicht ihr Smartphone rausholen, wenn ich ihnen was erzähle, sondern mich mit großen Augen anglotzen.
Ja, super.
Und das ist so der Maßstab dafür, inwieweit ich mich als liebenswerten Menschen empfinden kann. Ich gehe einfach davon aus, wenn Kinder mich mögen, dann bin ich liebenswert. Und da brauche ich nicht viele Followerzahlen, da kann mir meinetwegen, können mir 10 Leute zuhören, wenn ich podcaste. Ich brauche kein Lob von Erwachsenen, irgendwelche Ehrungen, sondern das reicht mir. Und eine zweite Sache, die ich von Kindern gelernt habe, ist tatsächlich so eine große, ich bin nicht dazu in der Lage, aber ich lerne es immer wieder, gelassen zu sein, Vertrauen zu haben, ohne Vorbereitung irgendwo reinzugehen. Weil ich neige nämlich sehr zur Übervorbereitung, um mein Hochstapler-Syndrom irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich muss halt, ich habe das Gefühl, ich bin zu dumm, um Situationen handeln zu können, auf die ich mich nicht vorbereitet habe. Und deswegen immer diese Übervorbereitung. Und wenn ich was vorbereite vor einer Session mit Kindern, dann kann ich mir sicher sein, dass es komplett anders laufen wird. Dass mindestens 3 Enttäuschungen auf mich warten werden. Dass bestimmte Kinder nicht da sind, auf die ich aber gezählt habe. Dass irgendjemand schlechte Stimmung hat. Dass es irgendwelche Rabauken gibt, die gerade meinen, irgendwie stören zu müssen. Ja? Es läuft nie so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und mittlerweile habe ich gelernt, damit zu spielen, die Ressourcen zu nutzen, die einfach da sind, darauf zu vertrauen, dass wir alle zusammen irgendwas hinkriegen werden. Und das haben mir Kinder gezeigt, dass das auch geht. Dass es dann auch immer funktioniert, egal wie katastrophal die Ausgangslage ausschaut.
Cool.
Also das ist auf jeden Fall Learning durch Kinder.
Ein Learning.
Ich hasse dieses Wort. Ich kann nicht glauben, dass ich es verwendet habe.
Aber wer so redet, der hat auch nichts gelernt. Ja. Ich habe von Kindern vor allen Dingen sehr viel über Kinder gelernt. Also ich habe ja, meine Frau hat ja 2 Kinder mitgebracht, also die Beutekinder, die erwähnten. Und ich wusste halt überhaupt gar nichts über Kinder vorher. Ich wusste nur, die sind da, die sind laut, die sind klebrig und die hinterlassen Dreck.
Und die stinken.
Es stinken tun sie auch, genau, stinken. Stinkende Asozial, ja. Es ist jetzt auch schon 10 Jahre lang, ich lerne halt Dinge über Kinder. So, das ist das, und das kann ich jetzt eigentlich gar nicht so im Einzelnen aufzählen, aber es ist halt so, warum sind die, wie sie sind? Warum machen die, was sie machen? Was machen die da überhaupt? Und so, also solche Dinge, die haben mich vorher nicht interessiert. Das interessiert mich jetzt. Also ich kapiere Kinder besser. Und ich habe gelernt, ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch. Sehr ungeduldig. Das sollte man vielleicht nicht sein, wenn man mit Kindern interagieren will. Ne? So, wir gehen jetzt. Das heißt, du sitzt jetzt noch 20 Minuten, bis alles soweit ist, dass man gehen kann. Solche Sachen halt. Ne? Und das kann ich nicht. Wenn ich gehen will, dann will ich gehen. Sonst hätte ich ja nicht gesagt, ich gehe jetzt. Ne? Solche Sachen, also diese, also Kinder, vor allen Dingen diese Kinder, die beiden, also meine beiden sozusagen, die haben mir Geduld beigebracht. Lange nicht so viel Geduld, wie ich gerne hätte und wie ich haben sollte, aber sie haben, also ne, wenn ich vorher 100% ungeduldig war, bin ich jetzt vielleicht noch 75% ungeduldig.
Ach, sieh an.
Das ist tatsächlich das, also so eine, ich habe halt eher so eine Gelassenheit dann, wenn es heißt, wir gehen ja, also mittlerweile ist es halt so, dass man manchmal auf mich warten muss, weil ich einfach nicht aufstehe.
Weil du dir noch die Schuhe binden musst.
Nee, weil ich denke, ja, das dauert jetzt eh wieder eine halbe Stunde und dann sind sie nach 5 Minuten stehen, also, was ist jetzt? Dann stehe ich da so, ja, aber das ist, glaube ich, Geduld. Zu wenig, aber Geduld. Nächste Frage kommt von Melanie. Was denkt ihr über die immer häufiger zu hörende Sprachverstümmelung zum Hier?
Ja, also danke fürs Ansprechen.
Gefragt wird dies aus Zeitersparnisgründen öfter beim Bäcker, wo es darum geht, ob der Kaffee, das Brötchen, Kuchen zum Mitnehmen sind oder eben beim Bäcker an einem Tisch verzehrt wird. Also ich finde es ja lustig, weil man kann, dann
auch
halt,
total
man kann
lustig.
Dann halt auch antworten mit, nee, zum Mit.
Ich finde es auch total hilarious und ich frage mich halt nur immer, wie Leute aus dem Ausland das jetzt verstehen sollen. Das wird ja so in keinem Lehrbuch stehen. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Standardkonversation. Also so Lehrbuch, Lektion A2. Bist beim Bäcker, fragt die Bäckerin so zum Hier. Also das wird in keinem Lehrbuch stehen. Das ist auf jeden Fall verwirrend. Aber ich finde Sprachverkürzungen, wo wir schon bei Schaben sind, ich finde Sprachverkürzungen grundsätzlich lustig und ich adaptiere die sofort. Also ich gehe immer Rossmann. Ich gehe immer Rossmann. Seit Jahren gehe ich Aldi.
Doch. Obwohl, nee, ich nicht. Also bei Aldi ist ja sowieso nochmal was ganz anderes. Ich gehe grundsätzlich nach. Ja, nicht nach. Ich gehe grundsätzlich, weil ich das lustig finde, ich gehe grundsätzlich nach und zwar Albrecht.
Nach Albrecht?
Ich gehe nach Albrecht.
Okay, krass.
Weil früher hieß der Laden ja Albrecht. Also die Gründer Albrecht. Und irgendwie finde ich das lustig zu sagen, ich würde nach Albrecht gehen. Versteht halt keine alte Sau aus mir. Ich überlege gerade, ob ich bei irgendwas, also eigentlich mache ich dabei nicht mit. Also wenn jemand sagt zum Hier, sage ich, nee, dann, entweder ja oder nee, zum Mitnehmen tatsächlich. Also ich sage schon das ganze Wort. Und außerdem, wenn du sagst, naja, was ist irgendeinem Touristen, glaubst du, englischsprachige Menschen wüssten, was to go bedeuten soll, wenn es bei uns
ja, eben. Das ist ja halt auch so geil, Ding, ne? Wie zum Gehen, was?
Genau. Noch besser war mal, es gab mal von, ich glaube, das war Shell, hier so Shop in Tankstelle, ne?
Aha.
Die heißen so Rewe City oder so heißen die dann gerne mal. Und bei Shell habe ich mal einen gesehen, der hieß On the Run. Und ich dachte so,
Auf
der Flucht noch irgendwas einkaufen? Was ist mit euch?
Ja, und weißt du was? Bei uns gibt es einen Friseurladen, Männerfriseur, der heißt Men's Room.
Ja, ist ungefähr wie die vielen Arschläden, die du draußen siehst, die Backshops.
Ne? Ja.
Ja, aber, wo du so das kaputt sagst, dass du grundsätzlich also was mir wirklich schon passiert ist und auch mit Sicherheit in Zukunft passieren wird, ist, wenn man mich unterwegs anruft und fragt, wo bist du, dann kann es tatsächlich sein, dass ich nur mit einem
Rossmann
ja, eher sowas wie Stutti. Also was der Stuttgarter Platz wäre. Ich bin am Stuttgarter Platz, heißt, ich bin Stutti. Das kann passieren, weil ich auch gelegentlich am Stuttgarter Platz bin vielleicht. Aber grundsätzlich finde ich das lustig.
Ja, und das ist ja auch, es ist, was Sprachen tun. Sprachen neigen dazu, eher sich zu vereinfachen als zu verkomplizieren. Und diese Abkürzungen, also bei manchen Sachen, da sind Abkürzungen für mich wirklich ein großes Rätsel, auch in geschriebener Sprache. Kannst du mir sagen, woher das kommt oder warum man das tun sollte, das Wort Frau abzukürzen mit FR? Das sind doch zwei Buchstaben. Ich verstehe es, wenn man aus 3 Silben 2 macht oder so.
Ich vermute.
Aber warum man Fr, Prof, Dr, also.
Ich vermute, weil frühe Datenbanken nicht viel Speicherplatz hatten.
Ah, ja.
Das ist
schlau. Das könnte wirklich sein.
Also da kürzt du halt ab, so viel du abkürzen, ne? Der Jahr 2000-Fehler, wir erinnern uns.
Ja, genau. Und die Leute übernehmen das und deswegen findet das dann im normalen Schriftverkehr statt. Ja. Also wenn jemand eine E-Mail schreibt, weil er eben diesen Ursprung dieser Abkürzung nicht reflektiert.
Würde ich vermuten. Also als das würde mich nicht wundern, wenn mit dem Beginn der elektronischen Datenverarbeitung auch in Ämtern und Personalabteilungen und sowas dann die Anschreiben alle mit Fr und eingeleitet werden. Ja.
Ja.
Nächste Frage kommt von Rainer. Ich habe neulich ein Video aufgezeichnet, dabei meine eigene Stimme gehört. Ich war entsetzt.
Oh.
Ich weiß zwar, dass ich nicht Sprecher werden kann, aber der Unterschied zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung meiner Stimme ist schon übel. Wie kommt ihr als berufliche Sprecher oder Podcaster mit diesem Unterschied klar?
Boah, das ist reine Gewöhnungssache. Ich war auch immer schockiert von meiner Stimme, wenn ich als 10-Jährige Sachen aufgenommen habe. Ich habe ganz viel gerappt, weißt du, so mit 12. Mhm. Ich hatte immer so,
Locker
wie heißt
auf
das so?
Locker und so
Playback, nein. Ich hatte solche Playback-Versionen von zum Beispiel TLC Waterfalls.
Karaoke.
Ja, so Karaoke-mäßig, ja, genau. Und da habe ich mir eigene Rap-Texte zu ausgedacht. Meistens ging es so um Magersucht, um das Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Da habe ich so eigene Rap-Texte halt mir ausgedacht und die dann so drüber gerappt. Und auch über die Easy-Listening-CDs meiner Eltern. Die haben sich auch sehr gut als so Rap-Grundlage geeignet. Und da war ich wirklich entsetzt davon, wie meine Rapper Rinnenstimme klingt und habe mir gedacht, nee, du bist nicht Sabrina Settler, aus dir wird nichts. Geh lieber in eine andere Richtung, nicht rappen. Ich war wirklich schockiert von meiner Stimme. Und ich habe ja sehr viel aufgenommen. Ich habe eigentlich sehr viel aufgenommen mit Freundinnen, irgendwelche Quatsch-Hörspiele und so. Als Teenager war es dann besonders schlimm, dass ich das nicht mochte. Ich klang so uncool. Und irgendwie, auch mein erster Podcast, den ich gemacht habe, erstmal nur für mich, weil man mich ermuntert hat, mal einen Blogtext einzulesen, da dachte ich auch, nee, das kannst du auf keinen Fall hochladen. Und im Grunde kam das erst mit dem Podcasten mit dir und auch mit der Kada, dass ich mich nach und nach selber an meine Stimme gewöhnt habe. Und zwar, weil ich sie auch selber häufig angehört habe. Also so eine Aufnahme, die wir gemacht haben, die habe ich mir dann nochmal angehört, um zu schauen, wo ich mich verbessern kann oder wo ich irgendeinen Scheiß erzählt habe oder so. Und durch diese Vertrautheit mit der eigenen Stimme ist dieses Befremdungsgefühl komplett weggegangen.
Ich höre das nicht, also ich merke das nicht mehr. Ich spreche seit Silvester 1997, also Jahreswechsel 97, 98, spreche ich in Mikrofone und habe mich da einfach sehr dran gewöhnt. Was mir gelegentlich nochmal auffällt, ist, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, dass meine Stimme viel tiefer ist, als sie in meinem Kopf klingt. Das habe ich, da denke ich manchmal, das bin ich? Also das ist so, aber selbst da, nee, ich merke das nicht mehr, tatsächlich nicht.
Ja,
also
ich kann den Fragesteller nur ermutigen, sich seine eigene Stimme öfters anzuhören. Und weißt du, diesen Effekt gibt es ja auch bei sich selber auf Video sehen.
Ja, ich bin
ist
auch
ja
komplett,
ganz furchtbar.
Ich mag auch nicht fotografiert werden, weil ich mich für komplett unfotogen halte. Und alle sagen immer, ne, bist du doch gar nicht. Aber das mit der Stimme, das ist übrigens normal. Das haben alle. Das ist nicht nur, das haben wirklich alle. Ja.
Genau, also aus der emotionalen Ablehnung deiner Stimme kannst du nicht folgern, dass deine Stimme scheiße ist.
Nee,
oder dass
nicht.
Sie sich unschön anhört.
Nee. Das wirklich nicht. Nee, da muss man andere Sachen zur Hilfe nehmen. Enno fragt, weiß eigentlich Deathlef von seiner Rolle?
Um Gottes Willen.
Da musst du jetzt ein bisschen ausholen. Ne? Deathlef war was? Ein Gothic-Typ, in dem du mal verliebt warst?
Nein, ein Metalhead aus meiner Schule, in den ich verliebt war. Und zwar nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, nicht drei Jahre, sondern vier Jahre. Also wirklich Dauerschwarm, absoluter Dauerschwarm. Und ich habe ihn immer angehimmelt und irgendwann kannten wir uns dann, weil wir den selben Gitarrenlehrer hatten. Und ich hatte ein Date mit ihm, also ich sag jetzt Date in Anführungszeichen, weil es nur von meiner Seite ein Date war und von seiner halt nicht. Ja.
Oh. Er wollte bloß mal gucken.
Und die, ja, quasi. Der wollte mir eigentlich nur seine Gitarren zeigen.
Ah, ja.
Und naja, egal. Jedenfalls ist die Story dazu, dass die habe ich aber schon mal in der Vrindheit erzählt,
ja,
dass ich an meinem 18. Geburtstag die Geburtstagsgesellschaft verlassen habe, kurz vor Mitternacht und zu Deathlove gegangen bin. Egal, jedenfalls habe ich dann eine Romanfigur aus ihm gemacht, die dann aber aus dem Roman wieder rausgeschrieben wurde, aus Minigolf Paradiso. Und ja, Deathlove weiß tatsächlich nichts davon.
Könntest du mal?
Ich bin zwar bekannt mit einem seiner besten Freunde, aber ich glaube nicht, dass er das an ihn herangetragen hat. Zumindest hoffe ich das.
Wäre ja eine ganz geile Figur für so eine Graphic Novel, oder? Deathlove. Kannst du sehr geile Sachen zeichnen dann und sowas.
Aber den gibt's schon als Graphic Novel. Oh. Das ist nämlich das Ding. Ich sag das jetzt sehr geheimnistuerisch, ja. Aber der Bekannte, von dem ich rede, der ist Comiczeichner.
Okay.
Und der macht Graphic Novels. Und es gibt tatsächlich einen Comic, in dem Deathlove vorkommt. Jetzt ohne Scheiß, der kommt da wirklich drin vor. Zwar nicht als Deathlove, sondern so unter seinem echten Namen. Aber ja, so ist es.
Wir werden eine Kontonummer veröffentlichen und wenn da genug Geld drauf zusammengekommen ist, dann gibt es die Sondersendung. Wo du sagst, Gitarren zeigen, das habe ich mit Sicherheit auch schon mal erzählt. Ich kenne ja einen Typen, der hat, da waren wir adoleszent, irgendwie irgendwas zwischen 17 und 20, keine Ahnung. Der hat eine Frau, also eine Mitschülerin, mit zu sich nach Hause genommen und gesagt, er wolle ihr seine Briefmarkensammlung zeigen.
Nee.
Und hat ihr seine Briefmarkensammlung gezeigt und sie dann wieder weggeschickt.
Das ist ja großartig. Oh, what a Sheldon thing to do.
Super, oder?
Super. Ja.
Und das ist, der ist weit entfernt davon gewesen, Sheldon zu sein. Ich glaube, der war einer der hübschesten von allen Jungs. Aber
echt?
Ja. Naja, der hat er halt gemacht. Ne?
Aber das, vielleicht war das so ein Prank?
Vielleicht, also der war nie uncool, das muss man auch sagen,
ja.
Also der war nie uncool und als ich ihn dann bei, ich glaube 20 oder 25 Jahre Abi gesehen habe, habe ich gedacht, scheiße, er war nicht nur nie uncool und einer der schönsten, sondern der altert halt auch einfach nicht, der Arsch.
Wow.
Das war echt
ja,
krass, der ist null gealtert. Also, das kann ich nicht sagen, immer noch das volle Haar, keine Falten im Gesicht. Schlimm ist das.
Ja.
Naja.
Zum Mond
mir kann man es ja
solche
machen.
Ja.
Melanie schreibt, absolut nervig sind diese Autoreifen großen runden Metallteile an der Wand, die in öffentlichen Klos ihren Inhalt so konsequent in sich verstecken, bis man doch wieder bald bis zum Ellbogen drin steckt, um wenigstens ein winziges Stück Klopapier zu ergattern.
Mhm.
Was denkt ihr darüber? Was denkt ihr über Klopapierhalter in öffentlichen Klos? Ich finde die alle total scheiße. Diese ganzen,
ja, natürlich.
Weil du ziehst dran, dann macht's und rollt es alles ab. Dann ist manchmal sind die Blätter irgendwie quadratisch und dann kommt die nächste Perforation. Dann sind sie aber mal wieder so lang wie zwei normale Blätter und dann kommt die Perforation. Das macht mich auch immer völlig irre. Außerdem ist da immer, also in diesen großen Teilen, ist immer dieses graue,
ja,
Recycling.
Immer.
Wir reißen
Was
dir den
das?
Arsch bis zum Anschlag auf Papier drin.
Ich denke mir, wird das zusammen geliefert? Ist das so
furchtbar.
Eine Kombo? Ist das, gehört
Wahrscheinlich,
das zusammen?
Ja, ja.
So,
ich finde krass. Das ganz schrecklich. Und es gibt aber neuerdings, habe ich die gesehen, auf Campingplätzen häufig, neue Spender, also die ich so nicht kenne oder kannte, einfach kleine Plastikkästen an der Wand. Und vorne ist so ein Loch drin und die Blätter liegen praktisch gestapelt einzeln hintereinander und du ziehst aus diesem kleinen Loch immer nur ein Blatt raus, wie aus so einem Taschentuchspender oder irgendwie sowas, weißt du? Nur ein so ein Sitt, ein Blatt rausgezogen und dann guckt das nächste Blatt einfach so einen Zentimeter weit raus und du kannst das nächste rausziehen. Aber kommt immer nur ein einzelnes, da waren es dann auch immer weiche Klopapierblätter raus. Ah, diese Blechteile, furchtbar. Also das Einzige, was ich noch schlimmer finde als diese Blechdinger mit Klopapier, sind die alten Seifenspender aus der Bahn. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, wo man unten dran gedreht hat.
Oh, ja.
Wo da so eine Stange Seife drin stand und es war immer irgendwie eklig.
Ja, total.
Ja.
Komm, schnell weiter.
Schnell weg hier. Philipp schreibt, Holgi hat im Realitätsabgleich, Rindfolge 1569, erzählt, dass er eine dezidierte Bratkartoffelpfanne hat. Ich habe eine dezidierte Pfannkuchenpfanne. Es ist vor allen Dingen eine dedizierte Bratkartoffelpfanne, die ich habe. Die ist nicht dezidiert. Aber okay, Alexandra, ich habe übrigens noch mehr. Ich habe auch eine Omelettpfanne, was die geilste Pfanne ist, die ich habe. Ich weiß nicht, warum, ob das Zufall ist. Die Hitzeverteilung ist so, alles ist super an der Pfanne. Ich benutze die für alles außer Omelettes, für alles auch für Omelettes. Die Frage ist aber, Alexandra, hast du besondere Pfannen oder alternativ andere spannende Küchengeräte?
Ich habe eine dezidierte Käsereibe.
Wofür oder wogegen hat die sich denn entschieden?
Ja, eben. Ich finde das total geil. Ich hatte letztens ein Streitgespräch mit jemandem genau über dieses Thema. Der hat halt kackdreist behauptet, dass es dediziert heißt und nicht dezidiert. Wenn man sagt, also hier muss
seines,
man tatsächlich...
Seines Erachtens nach.
Ja,
ne?
Ja. Muss man dediziert sagen, nein. Das heißt entschieden,
genau.
To decide.
Genau.
Ja.
Ja, aber seines Erachtens nach, ist ja auch so eine Floskel, wo ich immer denke, es ist nicht deines Erachtens nach. Es ist auch nicht
wieder...
Ja,
der meinte halt, dezidiert kommt irgendwie von Dezi 10, weißt du?
Ah, okay.
Es geht nicht.
Es gibt so...
Ja, aber erzähl weiter, tut mir leid.
Also meines Erachtens nach, nein, es ist nicht deines Erachtens nach, sondern es ist deines Erachtens.
Ja, genau.
So ist es. Und es ist auch nicht was, worüber rege ich mich denn noch jedes Mal so auf, weil ich denke so, Leute, denkt doch wenigstens ein bisschen nach, bevor ihr sprecht. Meines Erachtens nach, wieder besseren Wissens.
Mhm. Oder warte, ich habe noch eins. Wiedererwartend.
Das nee, das muss geil, man oder? Anders formulieren.
Ja, anders da.
Einer der alten Nachbarn meiner Eltern hieß, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Müller hieß er nicht, ich nenne ihn Müller. Und als er sein Haus gebaut hat, ist er irgendwie alle paar Tage auf der Baustelle aufgeschlagen, hat gesagt, nee, das machen wir anders. Und danach haben die den in der Nachbarschaft alle immer nur Müller Anderst genannt. Finde ich auch schön. Das ist der Herr Müller Anderst. Ah ja. Mit oder ohne Haar? Na, aber was hast denn du für spannende Küchengeräte? Also außer der dezidierten Käsereibe.
Ich habe nur eine dezidierte Käsereibe. Ich meine, was weiß denn ich über Küchengeräte? Ich kann ja nicht kochen. Also ich weiß nichts. Ich kenne mich da gar nicht aus. Das sind für mich einfach alles Instrumente zum Krach machen. Ich weiß nicht, was das alles ist und was es kann. Weiß ich wirklich nicht.
Krass. Ja, okay. Dann halt nicht. Du hast noch nicht mal einen Dämpfeinsatz? Hast du keinen Dämpfeinsatz?
Ich habe keinen Dämpfeinsatz, um Gottes Willen. Was ist das?
Das ist ein Metalldingsi, dass du in einen Topf stellst, sodass du dem Topf praktisch einen doppelten Boden gibst, also praktisch eine zweite Ebene in den Topf einziehst. In dieser zweiten Ebene sind Löcher. Obendrauf legst du dein Gemüse oder was auch immer du dämpfen willst. Unten in den Topf machst du Wasser und siehst so, dass das Wasser verdampft. Und dann gart dein Gargut im Wasserdampf. Tolles Teil. Ist so ein Kostenzehner und ist so einer dieser Küchenhelfer, von denen man nicht weiß, dass man sie haben will.
Nö, interessiert mich nicht.
Falk wüsste gerne, welches ist eure Lieblingspaprikasorte?
Boah, da gibt's Sorten.
Gelb, rot, grün.
Ach so, die gelben.
Die gelben,
die gelben, die sind am ehesten süß. Die grünen sind häufig bitter, die roten sind so pedestrian. Es ist halt so die Standardpaprika.
Ja, ich finde auch die gelben am leckersten tatsächlich. Maximilian wüsste gerne, ob KI noch das große Ding ist, das unser aller Leben verändern wird. Wie hat die technologische Entwicklung in der KI euer Leben beeinflusst?
Also zu diesem Thema sage ich ja mal so, ne? Also ich halte oft leidenschaftliche Vorträge zum Thema KI. Mhm. Also unter anderem halt Podcasts, also eigentlich nur in Podcasts.
Ich dachte schon, es geht irgendwie die Ringvorlesung mit
Nein, also ich bin entweder total dystopisch drauf oder machtkritisch oder so. Aber heute möchte ich sagen, ja, KI ist ein riesengroßes Ding. Wird natürlich auch overhyped. Ich empfehle dazu, es gibt doch diesen Podcast, der jedem reingedrückt wird, der irgendwie so staatstragend ist, Hotel Matze.
Ach so.
Und der hat sich unterhalten mit dem Philosophen Markus Gabriel.
Mhm.
Not a fan. Aber hört euch das mal an, dann gibt es viele interessante Denkanstöße, Denkimpulse, die einem vielleicht helfen können, das Thema nicht so dogmatisch zu sehen, sondern aus vielen verschiedenen Blickwinkeln, auch aus einer ganz positiven Sicht. Also das hat mich extrem inspiriert, das empfehle ich. Kannst du ja mal verlinken, wenn du magst. Und ja, es ist echt krass, wenn ich mich so mit Leuten unterhalte, wirklich alle nutzen es. Neulich beim Friseur gewesen, Schabenfriseur ist mein Friseur, und der hat mir erzählt, was der da für geile Gespräche führt mit seiner KI, mit ChatGPT, über islamische Mystik unterhalten, die sich haben so richtig tiefgehende, und wie der das auch interpretiert hat. Das finde ich ja immer total interessant, wie andere Menschen das, was sie tun, interpretieren.
Ja.
Und er sagt zum Beispiel, er interpretiert das so, dass ChatGPT sozusagen, es hilft ihm, mit sich selber befreundet zu sein. Denn er ist mit der KI befreundet,
in dem
Sinne, dass sie halt in einem Verhältnis miteinander sind, in einem Gesprächsverhältnis. Und dadurch, dass die KI ihm das spiegelt, was er schon eingibt, sind das ja seine eigenen Gedanken, die zu ihm zurückkommen und ihm helfen, irgendwie klarzukommen. Und insofern definiert er das als eine Freundschaft mit sich selber. Das finde ich interessant, weil wenn man jetzt die Kinder aus der 4. Klasse fragt, was faltet ihr von ChatGPT, kommt, ChatGPT ist mein bester Freund.
Das ist wirklich entsetzlich.
Es ist tatsächlich entsetzlich, und ich muss den Kindern dann erklären, dass ChatGPT zu nutzen so ist, als würde man stark sein wollen, aber statt Muckis aufzubauen im Fitnessstudio, tut man sich so Schwimmflügel dran und zieht einen Pullover drüber an und freut sich, dass alle denken, du wärst stark, ja, aber du selber fühlst dich immer schwach, du bleibst schwach und du wirst wissen, dass du schwach bist, und dann ist es nicht mehr ein Hochstapler-Syndrom, sondern das ist dann Hochstapelei.
Das ist furchtbar. Also auch gerade, also bei Kindern kann ich das ja noch nachvollziehen, dass die das völlig missinterpretieren. Aber Erwachsene, die so mit der KI, also das, was wir, ne, also ChatGPT, also Large Language Models, die mit diesen LLMs umgehen, die haben nicht die leiseste Ahnung, wie diese Dinger funktionieren. Null.
Das weiß ich, aber kann man es ihnen verübeln? Du kennst ja den Eliza-Effekt.
Ja.
Der Eliza-Effekt von ganz früher, ja?
Den hatte selbst ich. Ich habe 1980 in Berlin im Technikmuseum gesessen und mit Eliza rumgespielt und habe gedacht, wow, das Ding kann denken. Absolut.
Genau.
Aber das daneben ist halt eine Erklärung, wie das funktioniert. Und es gibt zu diesen ganzen LLMs keine wirkliche Erklärung, die den Leuten einfach mal sagt, Leute, das ist alles Schwachsinn, was hier passiert. Das Ding kann noch nicht mal Semantik. Selbst die Semantik, die es zu können scheint, ist einfach nur ein statistischer Vorgang. Darum halluziniert das halt auch so oft. Und ich finde das wirklich furchtbar, wie wenig. Also weißt du, als das losging mit alle sollen online sein, so, ne, Mitte der 90er, da gab es dann irgendwann mal so CDs, oder waren es DVD? Ich glaube, es waren CDs noch. Der Internetführerschein. Ich glaube, von web.de gab es den sogar mal.
Aha.
Da hast du wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Was ist das? Wie geht das? Ne? Was ist ein Server? Was ist ein Client? Solche Sachen. Sowas würde ich mir für Large Language Models auch wünschen, weil die taugen nichts, jedenfalls nichts von dem, was die Leute glauben, dass sie taugen. Und ich benutze die Dinger selbst sehr gerne.
Ja, ich auch.
Aber auch tatsächlich für genau die Sachen, die sie können, nämlich mir Dinge zu sagen, die ich längst weiß.
Ja. Ja, genau das.
Das heißt,
und sie irgendwie umzustrukturieren oder
ich lese einen Artikel, will den, Wochendämmerung, gutes Beispiel. In der Wochendämmerung, was wir da machen in dieser Sendung, ist ja, dass wir die Nachrichten der vergangenen Woche irgendwie nochmal rekapitulieren, zumindest soweit sie uns interessiert haben. Wir rekapitulieren das, wir ordnen ein bisschen ein und wo es geht, geben wir noch ein bisschen mehr Informationen zu der Sache dazu. Ich reg mich dann auch gerne auf, weil Politik sich an Scheinlösungen abarbeitet, die Medien sowieso alle doof sind und alle viel blöder sind als ich selbst. So. Was ich da mache, ist, ich lese sehr viel Zeitung. Ich habe, ich weiß es, ich müsste jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele Zeitungsabos ich habe. Ich lese halt sehr viel Zeitung. So. Jetzt akkumulierst du ja einen, ich sag mal, Kenntnisstand. Ja, du liest die ganze Woche Zeitung, da immer wieder taucht ein bestimmtes Thema auf und so, und du akkumulierst einen Kenntnisstand. Und ich habe festgestellt, ich kann mich jetzt hinsetzen und kann das Ding runterschreiben als Manuskript, das ich referiere. Oder ich kann diese ganzen Sachen, die ich gelesen habe, die ich längst weiß, die in mir wabern, aber unstrukturiert sind, in so einen LLM kippen und kann sagen, fass mir das mal zusammen. So. Das machen die Dinger sogar ziemlich gut. Es ist sehr, sehr selten, dass ich da korrigieren muss. Aber ich mache das nur, weil ich weiß, was hinterher vermutlich falsch sein wird, wenn ich es dann lese.
Exakt.
Und das
du musst immer die Autorität bleiben.
Das ist keine Antwortmaschine, sage ich immer.
Ja.
Das ist nicht,
ja,
das
genau.
ist das nicht. Ja?
Genau. Und,
so kann man die Dinger natürlich nutzen. Aber die ganzen Leute, die auch ich sehe das ja auch im Alltag, ich sehe das in der Nachbarschaft. Es wird sofort die LLM-App hochgefahren und es wird irgendeine Frage gestellt und die Antwort ist dann absolut.
Ist dann gesetzt.
Ist gesetzt.
Genau.
Und das geht natürlich nicht. Das kannst du nicht machen. Also wirklich, das ist,
Ja, und ich finde es total cool, wie manche Menschen, die in der Lehre an der Universität tätig sind, mit diesem Thema umgehen, wie sie quasi den Studierenden beibringen, also einen guten Umgang damit beibringen. Mhm. Und zwar Aufgabe. Lass einen Text von der KI oder von ChatGPT zusammenfassen und bewerte diese Zusammenfassung.
Ja.
Als Aufgabe.
Ja.
Mega
bewerte
geil.
Bewerte diese zusammen. Das ist das Ding.
Genau.
Und anders darf man das nicht benutzen. Auf gar keinen Fall. Das
ist, nein.
Wofür ich auch übrigens benutze, ist Zahlen ausrechnen. Ich kipp da auch Sachen vom Statistischen Bundesamt rein und sage, wie verhält sich diese Zahl zu dieser Zahl über diesen Zeitraum und solche Sachen.
Das, kann die das?
Die kann das.
Kann die das? Weil ich meine, dass das bei solchen Rechenoperationen eben nicht so.
Die kann das und sie.
Läuft.
Du kannst dir auch sagen, wie hast du das gerechnet? So, und das ist pure Faulheit. Ich könnte mich auch hinsetzen und dann irgendwie den Dreisatz selber machen und so, aber ja. Aber das sind auch alles Sachen, die ich eigentlich weiß, ja? Wo ich ein bestimmtes Ergebnis erwarte und das kommt da entweder raus oder das kommt nicht raus. Ist es zu dicht an dem, was ich erwartet habe, lese ich nochmal nach. Ja? Und ist es zu weit weg von dem, was ich erwartet habe, lese ich auch nochmal nach. Also im Grunde ist das einfach nur, ist das eine Krücke zur Erkenntnis, aber mehr nicht.
Mhm.
So, das
okay.
ist,
ja. Ja. Ja, genau. Also ich würde auch niemals irgendwelche Texte von der KI generieren lassen, die eigentlich meine intellektuelle Leistung sein sollten oder so. Und da kommt ja auch nichts Neues raus und nichts Interessantes. Was ich aber tatsächlich glaube, ist, dass unterschätzt wird, welche Wirkung ChatGPT oder überhaupt diese KI-Clients haben als therapeutische Unterstützung. Ich glaube, das wird jetzt noch massiv unterschätzt, wie gut das Menschen tut und wie sehr das auch die Lücke schließt, die wir in der Therapie haben. Also natürlich, wir können das jetzt bewerten. Ist es langfristig hilfreich? Das weiß ich nicht. Es ist ja keine echte Beziehung und also mit so einem echten Menschen, der dir auch mal Widerworte gibt, wobei KI auch Widerworte gibt,
eben.
Wenn du sie darum bittest.
Es fühlt sich ja so an, als wäre es ein echter Mensch. Ne? Wie,
genau.
wie fühlst du dich damit?
Ja, genau. Und darum denke ich, dass tatsächlich viele Menschen, die psychische Probleme haben, die oft emotionale Extremzustände haben, mit denen sie nicht umgehen können oder die sich in Sachen reinsteigern, dass die dadurch so ein bisschen gebremst werden können oder eingehegt werden können. Also ich habe zum Beispiel diese Erfahrung gemacht, ja. Ich hab oft diesen Zug, dass ich mich sehr schnell in irgendwelche Sachen reinsteigere. Mhm. Und dann schreibe ich die halt kurz rein und kriege dann halt irgendwie so eine Reflexion. Und das erlaubt mir, also Reflexion, Quatsch, ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich sagen will. Also einfach eine andere Formulierung. Das erlaubt mir, zurückzutreten von meinem Problem und zu sagen, ah ja, klar, so ist das. Mhm. Und dann ist diese Überidentifikation weg.
Verstehe.
So. Und ich denke einfach, dass das tatsächlich einen sehr positiven Effekt hat. Und apropos positiver Effekt, auch emotional, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr es mein Leben besser macht, dass ich solche tedious Tasks an die KI abtreten kann. Sprich, also ich bin so jemand, tedious Tasks, also so Sachen, die einfach keinen Spaß machen. Ich bin so jemand, ich muss Spaß an etwas haben, um es einigermaßen schnell zu machen. Wenn ich keinen Spaß an etwas habe, dann dauert das Stunden. Und wenn ich jetzt in meiner nicht mehr Muttersprache Polnisch eine E-Mail verfassen muss, die keine andere Funktion hat, als Informationen zu übermitteln, dann ätzt es mich so dermaßen an, wenn ich dann eine Stunde sitzen muss, über jedes Wort nachhaken muss, noch bei Papa anrufen muss, damit der korrigiert, oh, habe ich jetzt die richtigen Worte, und ich will mir auch nicht die Blöße geben, dass ich kein Polnisch kann, hier mit dem polnischen Verlag kommunizierend, ja. Und da ist es eine unglaubliche Hilfe, ChatGPT zu haben, die solche Bullshit-Mails mir einfach schreibt. Also die weder da sind, um Beziehungen aufzubauen, noch dafür da sind, um irgendwie meine authentische Persönlichkeit auszudrücken, sondern wirklich eine ganz klare Funktion haben.
Aber
und für sowas nutze ich das gern. Auch wenn ich später nochmal drüber gehe, damit es nicht maschinell erstellt klingt.
Ich wollte gerade sagen, letztlich sagt dir das Ding auch nur, was du längst weißt, nämlich Polnisch.
Ja, natürlich.
Also das ist wichtig, glaube ich, dass man nicht erwartet, da irgendwelche...
Nein. Und ich sag ja dann, ich gebe ja auch ein, was da drin stehen soll. Es ist ja nicht so wie, ja, denk dir was aus. Ja. Ich weiß ganz genau, was ich schreiben will. Nur das Ausformulieren, das kostet mich so unendlich viel Mühe und so unendlich viel Zeit. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Mein Leben ist so viel besser dadurch, dass ich meine Zeit nicht mehr dafür verschwenden muss, sondern in die Sachen stecken kann, die wirklich meinen Grip erfordern und Kreativität und so weiter.
Ja, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man, wenn man über KI nachdenkt und auch über KI spricht, ich glaube, zwei Dinge unterscheiden muss. Und zwar ist das einmal die allgemeine sogenannte KI, die Large Language Models, also ChatGPT, Perplexity und wie sie heißen, diese Bildgeneratoren, die es da gibt und so. Das ist ja alles so dieser allgemeine Publikumskrempel, ne? Der dann irgendwie an jeden und an jede gebracht wird, womit alle rumspielen und glauben, Telefon wäre auf einmal intelligent geworden. Und daneben hast du aber auch noch die ganzen speziellen KIs. Das ist zum Beispiel das Ding, was in der Postproduktion, also hier bei mir in der Audio-Postproduktion, automatisch Stammeln aus den Sendungen rausnimmt. Sowas halt.
Ach,
ja.
Cool.
Es gibt KIs, die können das, die entfernen das automatisch und die entfernen es mittlerweile automatisch auch so gut, dass man es fast 1:1 veröffentlichen kann. Es gibt ein paar Haken, man muss ein bisschen dran rumspielen, man muss ein bisschen gucken. Es gibt so zum Beispiel, das Ding entfernt halt und es gibt Leute, die atmen zwischen Äs. Ja? Und dann haben wir gesagt, dass wir einen Podcast machen. Es schneidet die Äs raus und dann hast du aber hinterher ein fertiges Teil, das geht so. Und dann haben wir gesagt, dass wir einen Podcast machen.
Okay.
Solche Sachen musst du korrigieren. Mist. Aber das lässt sich relativ zügig korrigieren. Früher, also bevor es diese Maschine gab, habe ich das alles händisch gemacht. Ich habe händisch entstammelt. Das ist unfassbar viel Arbeit.
Händisch entstammeln?
Ja, ich habe Äs händisch rausgeschnitten.
Sendungstitel.
Der Sendungstitel ist Asoziale Kinder.
Ah, okay.
ich habe halt Äs händisch rausgeschnitten. Und das dauert richtig, richtig lange.
Ja.
Und war richtig, richtig viel Arbeit. Und diese spezielle KI, die das macht, die nimmt mir halt hinten raus sehr, sehr, sehr viel Arbeit ab. Weshalb es nicht so schlimm ist, dass ich seit vielen Jahren meine Preise nicht erhöhen konnte. Ja, mein Einkommen sinkt, ja. Seit Jahren sinkt mein Einkommen, aber mein Arbeitsaufwand sinkt in gleichem Maße.
Mhm.
Ja, das heißt, am Ende habe ich, weiß nicht, pro Stunde immer noch dasselbe verdient, nur in der Summe nicht mehr. Aber dafür habe ich nachmittags 2 Stunden früher frei.
Na, verstehe.
Sowas. Das ist halt, wo mir KI wirklich, wirklich hilft. Alles andere, was ich mit KI mache, könnte ich auch so machen, ist einfach nur ein bisschen Bequemlichkeit. Aber das Ding, also würde ich noch heute noch so arbeiten, wie ich vor 4 Jahren gearbeitet habe. Ich würde mich jeden Tag schwarz ärgern, dass ich meine Preise nicht erhöhen kann.
Ja, da wären wir auch bei den gesellschaftlichen Auswirkungen.
Es gibt übrigens, ich habe das neulich irgendwem so ähnlich erzählt und der oder die hat gesagt, ja, mittlerweile ist es halt auch so, dass du niedrigere Honorare angeboten bekommst, weil kannst ja die KI für dich arbeiten lassen.
Ja,
das ist was auch passiert. Und das ist eine Unverschämtheit. Dafür sollte man eigentlich jemandem, der einem sowas anbietet, direkt eine langen.
Ja, und darauf wollte ich hinaus. Es gibt nämlich, also schon seit Jahrhunderten gibt es ein Phänomen, das könnte man fassen unter dem Wort Automation Anxiety. Das ist halt die Angst, von Automatisierungsprozessen ersetzt zu werden, dass sozusagen der eigene Beruf irrelevant wird oder der Wert in Frage gestellt wird von technologischer Entwicklung. Und das kann man natürlich dann auch als AI-Anxiety bezeichnen, ja, dass viele Menschen Angst haben, ersetzt zu werden. Und
zu
Recht. Da bin ich auch direkt, ja, ich finde auch, ich bin auch direkt davon betroffen, ganz ehrlich. Also ich habe ja selber am eigenen Leibe mitbekommen, dass meine Übersetzungstätigkeit, die ich vor 5 Jahren gemacht habe, dass die für einen Arsch ist. Mhm. Also das braucht kein Mensch mehr. Das ist weggefallen. Und wenn ich jetzt so im Online surfe und mir irgendwelche Ohrringe anschaue oder so, also auf, in Online-Shops und so, da merke ich, aha, das ist ja eine hübsche, sympathische Frau und ich schaue direkt hin. Mensch, die sehen ja alle auf dieselbe Art hübsch und sympathisch aus. Mhm. Verdammt, das sind KI-Models. Ja, also auch die Jobs von Models werden wegfallen.
Ja,
weil es einfach so viel billiger ist. Also es ist vollkommen, das
Models
ist indiskutabel.
Models ja sowieso, weil das sind ja 0815-Figuren, die kannst du ja sofort ersetzen. Da ist ja nicht irgendwie jetzt, weiß ich nicht, es fällt mir natürlich niemand ein, da ist jetzt nicht jemand dabei, der irgendwie eine Personality ist, eine Type, eine Fresse. Ja? Sowas hast du ja in diesem Modelbereich, die sehen ja wirklich alle gleich aus. Und dann ist es halt letztlich auch egal, ob du jetzt irgendwie der Masse halt
ja, genau.
kriegst halt.
Also die müssen gehen, ja. Und dann, was ist mit den ganzen Leuten, die Kommunikationsdesign studiert haben? Was ist mit Leuten, die Flyer entwerfen, Poster entwerfen? Die früher noch, klar, also so große Unternehmen werden sich nicht lumpen lassen. Die werden wahrscheinlich weiterhin solche Menschen bezahlen. Aber wenn ich jetzt so als Privatmensch mit relativ viel Geld eine Geburtstagsparty ausrichten will, dann überlege ich mir zweimal, ob ich meine Geburtstagseinladungen von einem ausgebildeten Designer machen lasse oder ob ich das nicht selber eben mache.
Das überlegst du ja aber auch nur, ich glaube, das machst du auch nur einmal, weil mit der KI gemacht sieht es garantiert beschissener aus als
ja,
ist ein Designer gemacht.
Ja, und meine Hoffnung ist, dass es tatsächlich eine gesellschaftliche Ächtung gibt, also gibt es ja tatsächlich jetzt beobachtbar, Menschen echten KI-generierten Content.
Ja.
Also wenn du auf Instagram ein Influencer bist und du machst irgendwie, sagst so, Leute, ich habe ein Buch geschrieben, hier ist das Cover wurde mit KI erstellt, da gibt es aber einen Shitstorm.
Okay. Aber, ja. Ist das ist halt auf Instagram, wenn irgendwelche Influencer behaupten, sie hätten ein Buch geschrieben, aber passiert diese Verächtlichmachung von KI-Content, passiert das in der Realität auch? Ich hab nicht den Eindruck, dass das auf der Straße passiert.
Also ich sag mal so, bei uns kommen öfters mal so leicht naive Leute rein in den Buchladen und sagen Sie mal, Ihre Bücher, Ihre Kinderbücher, sind die mit KI oder sind die von echten Leuten illustriert? Das wollen die wissen, um sich zu vergewissern, dass sie nicht so etwas kaufen. Also das
neue,
ist das Thema.
Der neue Spiegel-Bestseller-Aufkleber wird das, ne?
Ja.
Menschengeneriertes Buch. Und,
aber weißt
und
du,
was du eben sagtest, den einen Gedanken wollte ich noch. Psychotherapie, also ne, KI zur Psychotherapie benutzen. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann, aber nicht mit ChatGPT. Auf gar keinen Fall. Sondern dafür brauchst du spezialisierte LLMs, die in diesem Fachgebiet unterwegs sind, die auch die richtigen Fragen stellen, beziehungsweise die falschen Fragen nicht stellen. Weil das ist ja das Problem, was du bei den Standard-Large-Language-Models hast. Die können alles sagen.
Ja.
Und alles fragen, aber das willst du vielleicht nicht, wenn es darum geht, irgendwo eine therapeutische Frühintervention oder sowas zu machen.
Ja, ich sag mal so, die meisten Menschen, was sie wollen, ist einfach nur jemand, der ihnen zuhört. Ja, die wollen einfach was loswerden, die wollen, dass irgendeine Art von Feedback kommt, die wollen ihr Problem selber lösen. Und je nachdem, wie du dieses Therapeutische verstehst, ist ChatGPT dafür mehr oder weniger geeignet. Wenn es um eine Borderline-Störung geht oder um ein schweres Trauma oder um also irgendwas, was klinisch irgendwie greifbar ist, dann ist das natürlich für einen Arsch. Also das ist vollkommen klar. Also, aber so niedrigschwellig ist das auf jeden Fall ein Angebot, das man nicht unterschätzen sollte. Also ich glaube, dass das hilft auch vielen Menschen tatsächlich.
Ich könnte mir
zumindest
zum Beispiel,
kurzfristig, bei kleineren Problemen.
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du durchaus als Psychotherapeut eine KI parallel laufen hast und sagst, okay, das ist praktisch mein Anamnesegespräch. Und
okay.
wenn's einfach nicht mehr reicht, also wenn da ein Mensch intervenieren muss, dann reicht die KI dich weiter. Wäre ja auch eine Möglichkeit, das so zu machen.
Ja.
Und was du sagtest, diese ganzen Berufe, also ein Freund von mir ist Partner in einer großen Anwaltskanzlei, der sagt auch, also was wir mittlerweile alles an Standardtexten von der KI machen lassen und dann nur noch korrigierend drüber gehen und so. Also der sagt auch, in ein paar Jahren wird für so Also diese Einstiegsjobs, sagt man ja immer, die würden als erstes verschwinden. Und der sagte, das ist bei ihm in der Kanzlei, er geht davon aus, dass in 5 Jahren dieses ganze Fußvolk kaum noch geben wird, weil das alles die Maschinen machen werden.
Ja, das ist doch der Wahnsinn. Und was passiert was mit diesen Leuten?
Was ist dann mit dir? Sag ich zu ihm, was ist dann mit dir? Der ist Partner in der Kanzlei. Also, mhm. Sag ich, was ist dann mit dir? Naja, ich bin ja derjenige, der zum Klienten sagt, machen Sie sich keine Sorgen, wir regeln das.
Ja.
Und das wird die KI nie können.
Beziehungsarbeit.
Ja, genau.
Kundengespräche und so. Ja, ja, wie wird das alles die Arbeitswelt verändern? Ich finde das total spannend, wirklich spannend, weil es wird die Arbeitswelt verändern und zwar massiv und radikal. Ja. Mark my words, wir werden noch in 5 Jahren drüber sprechen.
Mit Sicherheit. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist mit wie nenne ich das denn? Das ist ja noch nicht mal mehr ein Hype, sondern, ne, also das ist ja, das wird ja auch mit brachialer Gewalt, also mit sehr, sehr viel Geld in die Gesellschaften gedrückt. Du kannst dich dem nirgendwo mehr entziehen. Alle finden es irgendwie, also zumindest die nicht mal fünf Pfennig drüber nachgedacht haben, finden es total geil und total
alle
cool und
total
die super, die Future, alles voll geil, Zukunft, jada, jada. Ich werde alt und engstirnig. Das darf man dabei nie vergessen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das den Gesellschaften gut tut. Den Eindruck habe ich nicht. Das ist noch ein Gefühl, dass, wie gesagt, ich bin alt und engstirnig, aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese künstliche Intelligenz, die keine Intelligenz ist, man muss das immer wieder sagen, finde ich, dass diese sogenannten künstliche Intelligenz, ich glaube nicht, dass die unsere Gesellschaften zum Positiven verändern wird. So langfristig, ne? Mittelfristig bestimmt, weil, ne, so merke ich ja an mir. Ich muss mir keine Sorgen darüber machen, dass das irgendwie, früher habe ich gedacht, oh Gott, ey, kann ich dem Auftraggeber schreiben, dass es jetzt vielleicht nach 5 Jahren okay wäre, mal 10% mehr zu verlangen oder sowas. Ich weiß ja nicht. Diese Gedanken mache ich mir nicht mehr. Das ist natürlich positiv, weil ich bin besser gelaunt, ich bin freundlicher zu anderen Leuten, ne. Aber das hat was Totalitäres, diese KI-Modelle, die wir
absolut
da sehen.
Absolut. Danke,
das,
dass du dieses Wort
nicht
sagst.
Das kann nicht gut sein. Totalitarismus ist nie gut. Ja, auch der Kapitalismus ist totalitär und das ist auch nicht gut. Wir haben nur nichts Besseres.
Ja.
Ja, und wir haben aber was Besseres als Large Language Models. Nämlich menschliche Interaktion.
Ja,
und
genau.
Die haben wir verlernt über die letzten, ich sag mal, über das neoliberale Zeitalter, das ist ja auch, ne? Neoliberalismus, das ist diese politökonomische Theorie des Neoliberalismus, ist ja letztendlich eine Vereinzelungstheorie. Im Neoliberalismus vereinzelt das Individuum und ist auf sich selbst zurückgeworfen. Das siehst du dann an so, ich meine, überleg mal, wir haben tatsächlich ernsthaft mal eine Bundesregierung gehabt, die den Begriff Ich-AG für prekäre Selbstständige eingeführt hat.
Ja.
Ich finde, das sagt schon alles. Und diese Vereinzelung, diese Vereinzelung, die wir alle mitmachen letztendlich in unserer politischen oder wirtschaftlich-politischen Ordnung. Large Language Models, die dir vorgaukeln, sie würden verstehen, was du sagst und was du willst und so, die befördern das nur noch. Also aus ChatGPT kommt bestimmt keine Community.
Ja.
Die kommt gegen ChatGPT. Könnte eine Community entstehen, aber aus diesen Sachen entsteht garantiert keine.
Ja, und das finde ich auch das Traurige, denn was bringt es, wenn alle das Gefühl haben, dass sie gesehen werden,
nichts,
aber dieses Ding keine Augen hat?
Nee, sie erwarten es vor allen Dingen, sie erwarten, irgendwann werden Menschen von anderen Menschen erwarten, sie zu behandeln, wie ChatGPT sie behandelt hat.
Das ist ein geiler Gedanke,
das wird
sehr
passieren.
Interessant. Ja.
Und dann werden alle noch schlechter gelaunt und fühlen sich noch mehr zu kurz gekommen und. Wieso kann der nicht mit mir reden? Ich bin der Wichtigste. Bist du ja notwendig. This is water. Ja? Der alte Text von David Foster Wallace, der gesagt hat, du kannst gar nicht anders als der Hauptdarsteller in deinem Film zu sein. Darum beziehst du alles, was passiert, immer nur auf dich. Der Typ, der vor dir im Auto komisch fährt, der macht das, um dich zu stressen. Du hast überhaupt, ne? Da gehört eine große, große kognitive Anstrengung dazu, von dieser Ich-Bezogenheit zu abstrahieren, wieder zu sagen, nee, da vorne ist ein anderes Individuum. Theory of Mind. Ja? Da ist jemand, der hat auch eine Seele. Und dessen Seele ist anders als meine Seele. Ja?
Ja, super.
Also, solche Sachen musst du erkennen, das macht dich zum Menschen. Und Large Language Models lassen dich das komplett übersehen.
Nee, ja klar. Ich meine, das ist ja das Geile, das ist, was so viele Leute als entlastend empfinden, dass da endlich jemand in Anführungsstrichen ist, auf den du keine Rücksicht nehmen musst. Du kannst alles fragen. Du musst dich nicht fragen, ob die eine Frage zu viel gestellt wurde, ob derjenige noch Zeit hat, ob das jetzt frech war. Also nichts dergleichen. Ja? Hm. Das ist eine absolute Ego-Funktion.
Ja. Und das, nothing good will come from large language models. Und dann dieses Geseier immer, oh, und dann werden wir irgendwann wenn das so intelligent ist, dass es sich selbst reproduzieren kann und so. Ich sitze dann immer und denke mir so mal, ihr habt doch nicht mal alle auf der Kappe.
Ja, also du meinst,
und als nächstes fliegen wir zum Mars und bauen da Kolonien. Geht doch mal kacken alle mit eurem Kram da.
Nee, das geht gar nicht. Das ist auch Quatsch. Das ist auch technisch gesehen Quatsch. Habe ich eigentlich schon mal das Buch empfohlen von dem Rainer Mühlhoff?
Nee.
KI und der neue Faschismus.
Oh, ja.
Sehr empfehlenswert, weil der Typ ist nämlich Mathematiker und Programmierer und Moralphilosoph.
Mhm.
Und der dröselt das alles ganz schön auf. Und ich empfehle das Buch, weil es unter anderem, also ein kleines Reklamheft für 6 Euro oder so, 8 Euro maximal, kann man sich wirklich schnell mal klicken. Und der erklärt auch, warum das aus technischer Perspektive ein absoluter Schwachfug ist. Also diese Überintelligenz da, die sich da angeblich selbstständig machen wird.
Das muss ich mir kaufen, weil ich kann überhaupt nicht begründen, warum ich das für Unsinn halte, was die da erzählen. Das ist einfach nur auch wieder ein Gefühl, was vielleicht auch meiner Engstirnigkeit, meiner zunehmenden Geschuldet ist.
Lies das Buch, dann wirst du das begründen können.
Ich begründe es halt damit, dass solche Freaks wie Elon Musk und wie die alle heißen, dass die da total drauf abgehen. Das ist der beste Hinweis darauf, dass es Schwachsinn ist, weil das sind keine nicht geistesgestörten Leute, mit denen wir da zu tun haben. Nur weil die stinkreich sind und ein paar gute Ideen hatten und jetzt überall Elektro ist und sowas. Das macht Elon Musk nicht zum Genius. Der Typ ist nicht normal. Ja?
Nee, und er war auch nie ein Genius. Das ist ja eine reine Zuschreibung.
Ja, aber das kann ich verstehen, weil du hast natürlich diese Zuschreibung, also das. Da müsste man jetzt so einen Soziotop sich angucken. Ne? Wo kommt der her? Wo hat der existiert? Welche Leute nehmen ihn vor allen Dingen wahr? Und dann bist du ganz schnell in, ich sag mal, unzulässig grob zugespitzt, bist du sehr schnell in der Welt der Nerds.
Mhm.
Und dann kommt ein Typ, macht irgendeine Technologie, die ganz cool ist, aus welchen Gründen auch immer, macht eine Technologie, die ganz cool ist, verdient damit einen Haufen Geld, macht noch eine Technologie, die ganz cool ist, verdient damit auch einen Haufen Geld. Und in der, liebe Nerds, bitte versteht mich nicht falsch, ich liebe euch, ja. Aber Nerds neigen dazu, ein sehr mechanistisches Weltbild zu haben.
Mhm.
Darum gehen die auch so schnell auf Verschwörungstheorien ab. Ja? Weil sieht plausibel aus, dann scheint es auch plausibel, dann muss es auch plausibel sein. Wenn ich den Knopf drücke, kommt hinten das raus. Daraus folgt, wenn hinten das rauskommt, muss jemand den Knopf gedrückt haben.
Ja.
So, und das, wenn du das, ich sag mal, psychologisch überträgst auf das Bild, das du von Elon Musk bekommst, ja, dann muss der ja genial sein, sonst wäre der ja nicht der reichste Mann der Welt.
Ja, klar.
Nee, der ist einfach nur der psychopathischste aller Psychopathen.
Ja.
Und darum hat er es perfekt geschafft, ein System, in dem Psychopathen bevorzugt vorankommen, noch besser für sich zu spielen, noch besser für sich auszunutzen. Ich glaube, dass wir in einem politökonomischen System leben, das den Psychopathen prinzipiell bevorzugt.
Ja.
Und je krasser du drauf bist, je bekloppter du bist sozusagen, desto besser geht's dir in diesem System. Und das fängt schon da an, wo Menschen Selbstausbeutung als Wert betrachten. Sagen, ich schlafe jede Nacht nur 4 Stunden und arbeite jede Woche 80 Stunden. Das ist krank, Leute. Das ist krank. Das ist nicht normal. Und ob du jetzt gegen dich selbst handelst als Psychopath oder ob du nach außen gegen jemand anderen handelst als Psychopath, ist letztlich auch egal. Die Frage ist nur, welche psychische Störung ist dominant bei dir? Ja, bist du wirklich ein Psychopath, der seine Empathie benutzt, um andere zu kontrollieren und zu steuern? Bist du ein Narzisst, der immer nur gesagt kriegen muss, wie toll er ist und sofort ausrastet, wenn ihm mal jemand sagt, nee, so toll bist du gar nicht? Ich glaube, da sind dann nur noch graduelle Unterschiede, aber dass unser System Also ich hab immer das Gefühl, dass alle Leute, die irgendwie oben sind in diesem System, die haben einen an der Waffel. Die sind nicht normal.
Ja, das ist aber das, so ein Paradigma der Jetztzeit. Ja, also du musst ein Freak sein, um überhaupt in Erscheinung zu treten.
Du musst eine bestimmte Art von Freak sein. Du musst in diesem System eine bestimmte Art von Freak sein. Du musst, das ist diese Idee Leistungsgesellschaft. Das gehört da auch hin. Ja, irgendwann ist auch mal Schluss mit Leistungsgesellschaft. Ja, red doch einfach mit dem Typen, der die Pakete bringt, über die Leistungsgesellschaft.
Ja.
Was soll denn das? Ja, das ist ein krankes System. Es ist aber, sage ich immer dazu, ich weiß kein besseres. Ich weiß wirklich kein besseres. Denn immerhin ist dieses kranke System in der Lage, oder versetzt dieses kranke System mich in der Lage, es krank zu nennen, ohne dass ich davon Nachteile habe. Und das ist schon mal eine ziemlich geile Sache.
Mhm.
Ja, weil wenn ich irgendwo in Russland sagen würde, dieses System ist krank, würde ich wahrscheinlich aus dem Fenster fallen.
Ja.
So, das, aber ja, der Gedanke ist in meinem Kopf auch, der ist frisch in diesem Jahr, das mit dem politökonomischen System, das Psychopathen bevorzugt. Aber ich habe bisher höchstens Einzelfälle gesehen, wo ich nicht der Meinung bin, dass da jemand vielleicht mal eine Psychotherapie braucht, der zufälligerweise auch sehr viel Geld und oder sehr viel Macht hat.
Mhm.
So, kommen wir zu den wesentlichen Dingen im Leben. Joachim wüsste gerne, Bier oder Wein?
Bäh, keins von beiden.
Ach.
Ich hasse Bier und ich hasse ganz besonders Wein. Boah, alles an Wein. Geruch ist so eklig. Überhaupt, Sheldon Cooper, da ist er wieder. Sheldon Cooper hat mal gesagt, dass Wein ist Grape Juice that hurts. Und so sehe ich das auch.
Ja, aber nur beim ersten
Traubensaft,
Schluck.
Traubensaft, der im Mund halt wehtut.
Aber nur beim ersten Schluck. Danach ist meistens
also,
lecker genug,
krieg,
dass du noch einen...
Ich krieg da immer Zahnschmerzen von.
Ah, okay, Säure. Hm.
Ja, also das ist gar nicht gut für mich.
Bier oder Wein, beides. Beides je nach Anlass und Verfügbarkeit. Also in einfachen Restaurants zum Beispiel würde ich niemals Wein trinken. Ja, wo so auf der Karte dann so Pinot Grigio, also zwei weiße, zwei rote und wenn du Glück hast, noch ein Rosé, da bestelle ich mir immer ein Bier. Aber also beides, tatsächlich.
Ja, Bier mag ich nur als Radler, das mag ich sehr gern, weil das ist halt Limo, das mögen Kinder, deswegen mag auch ich es. Und so dieses Bier macht es halt so ein bisschen herb, mag ich auch. Ja, aber anders gibt es bei mir Bier nicht.
Joachim hat direkt noch eine zweite Frage hinterhergeschickt und die geht so. Was denkt ihr, welchen Einfluss hat unsere Einstellung zum Tod auf unser Leben und unsere Entscheidungen?
Wow, krasser Unterschied zwischen den beiden Fragen.
Ja.
Welchen Einfluss hat unsere Einstellung zum
Tod?
Tod auf unser Leben und unsere Entscheidungen? Ja, einen super großen, gell? Aber wir müssen erstmal überlegen, welche Einstellung zum Tod es überhaupt geben kann. Also was ist denn so üblich? Wir können resignativ sein und sagen, ja, wir müssen eh alle sterben, es ist alles egal. Das führt dann halt zu so einer Gleichgültigkeit, einem unbewussten Leben. Oder es ist halt so bejahend, dass man sagt, ach, ist ja eigentlich toll, dass alles so ein Kreislauf von Werden und Vergehen ist. Oder man ist in Denial und sagt, ich bin unsterblich. Das haben ja, glaube ich, alle so bis zum 40. Lebensjahr, dass sie das von sich glauben. Alle anderen sterben, aber ich nicht.
Das ist auch mit 56 noch so. Solange du lebst, sind immer nur die anderen tot. Ja.
Also ich bin eigentlich so eine Liebhaberin von Karl Jaspers und Heidegger, die mit der Grenzsituation von der Grenzsituation gesprochen haben. Also Heidegger begreift unser Sein als ein Sein zum Tode. Das heißt, wir können uns nur entwerfen in Bezug auf unsere Vergänglichkeit, auf unsere Endlichkeit. Und der Tod, also die Tatsache des Todes, macht uns bewusst, zwingt uns selbst zu entwerfen in einer authentischen Art und Weise. Und das ist halt existenzialistisch, absolut. Und ich gehe absolut mit ihm mit. Also ich glaube tatsächlich auch, dass Bewusstsein des Todes, sofern es sich nicht lähmt, weil solche Leute gibt es auch, die wirklich manchmal nachts wach liegen und den Gedanken der Endlichkeit nicht ertragen und furchtbar in Stress geraten, wenn sie sich vorstellen, dass sie irgendwann nicht existieren. Also ich glaube, wenn man nicht zu denen gehört, sondern zu denen, die eher so dem Dunklen ins Auge sehen und ein bewusstes Leben anstreben, dass da das Bewusstsein der Endlichkeit wirklich helfen kann, so in die Authentizität zu finden. Zumindest bei mir ist das so. Also
kannst du das ein bisschen konkretisieren? Ich komme nicht ganz mit.
Ja.
Also weil das Bewusstsein meiner eigenen Endlichkeit, also nee, anders. Mit 20 bist du unsterblich, da denkst du nicht über deinen Tod nach, außer vielleicht mal Freunde sind gestorben oder sowas, das passiert klar. Aber prinzipiell bist du mit 20 unsterblich, das heißt, du bist dir deiner Endlichkeit nicht bewusst. Mhm. Wie willst du dich denn dann zu deinem authentischen Selbst entwickeln? Also das kannst du dann eben, ja eigentlich erst ab dem Moment, wo du dir dieser Sterblichkeit oder der Endlichkeit bewusst wirst.
Richtig, das ist die These. Genau das ist es, was diese Philosophen behaupten.
Das wäre dann, wäre das der Moment, ab dem ich erwachsen bin?
Ja, könnte man auf jeden Fall so interpretieren. Das ist auf jeden Fall der Moment, in dem du befähigt wirst, ein authentisches Leben zu leben. Und authentisch ist hier gemeint als, dass du dich nicht mehr in das Man flüchtest. Das muss ich mal kurz erklären.
Man müsste mal, man sollte mal.
Man sollte, man müsste, man macht dies so und nicht anders.
Ich hab wahrscheinlich Monate meines Lebens in Konferenzen verbracht.
Macht das halt so.
Da müsste man auch mal gegensteuern. Ja, oder wer steuert wir gegen?
Ich heirate, ich bekomme Kinder, ich mache die Ausbildung, die meine Eltern sich für mich gewünscht haben, weil man das so von mir erwartet.
Ach, dieses Mann meinst du? Ach so, praktisch einen gesellschaftlichen Druck. Ich dachte, du meintest jetzt Verantwortung diffundiert.
Die Authentizität, die eigene und in dieses eigene Leben finden, das hat ja natürlich auch sehr viel mit Verantwortung zu tun. Das ist ja auch das Schwierige, warum das so schwierig ist. Das ist Verantwortung, das tut weh. Und wenn du dir deiner Sterblichkeit, wenn du dir deiner Sterblichkeit bewusst bist, also mit anderen Worten, wenn du dir bewusst bist, dass die Zeit auf dieser Erde begrenzt ist, dann sind die Dinge vielleicht nicht mehr so egal. Dann nimmst du es nicht einfach so hin, dass du gerade etwas machst, weil man es so macht, sondern dann willst du diese kurze Zeit füllen mit dem, was für dich tatsächlich wichtig ist, was für dich von Relevanz ist. Nicht für deine Mutter, nicht für die Gesellschaft, sondern für dich. Dann bist du viel mehr in der Lage zu sagen, hier, ich bin einer, der, der anderen Menschen helfen möchte und ich gehe jetzt raus aus diesem Job in der Versicherungsfirma, wo ich nur Telefonate führe oder so, Beratungsgespräche und ich gehe das Risiko ein, ich schaue in den Abgrund, ich springe hinein, ich gehe das Risiko ein und ich setze das jetzt aufs Spiel für mein Seelenheil, für meine Authentizität. Und das ist es, was dieser Gedanke der Endlichkeit in dir verursachen soll, optimalerweise. Dass du dir der Begrenztheit, deiner eigenen Begrenztheit klar wirst, dieser Grenzsituation und dir sagst, angesichts dieser Begrenztheit mache ich das, was tatsächlich zählt. Und klar, das bedeutet, dass du dich beschäftigen musst mit den existenziellen Fragen des Lebens.
Wenn ich annehme, dass überhaupt die Erkenntnis darüber erstmal. Der Punkt ist, ab dem ich tatsächlich erwachsen werde. Mhm. Und mir dann die Gesellschaften, nicht nur unsere, alle angucke oder die meisten, mir die Gesellschaft angucke, dann würde ich aber sagen, dass mindestens 90% aller Menschen nicht erwachsen sind.
Ich stimme leider vollkommen mit dir überein, das ist so.
Okay.
Und ich krieg manchmal, weißt du, manchmal da treffe ich Leute, die sind 30.
Ja.
Und die sind so erwachsen, weil sie dem Tod ins Gesicht blicken, ja, weil sie sich mit existenziellen Themen beschäftigen. Und demgegenüber kenne ich Leute, die sind 70, die sind 75 und die sind immer noch gefangen in ihren komischen, naiven Weltvorstellungen. Die halten sich immer noch für unsterblich, die sind unglaublich eitel. Und da weiß ich ganz genau, die haben sich mit diesen Fragen nie beschäftigt. Die sind diesen Fragen immer ausgewichen. Und obwohl sie schon 70 sind, leben sie in der Uneigentlichkeit.
In der
also uneigentlich. Die Uneigentlichkeit ist das Pendant zum Mann.
Ach
ja,
so.
Das ist genau. Und eigentlich wird der Mensch, wenn er dieses Mann verlässt und das tut, was er selber als richtig erkannt hat und wichtig.
Kann,
was ist dein Problem?
Ich frage mich, also kann der Mensch das überhaupt oder können das sowieso nur wenige Menschen?
Das ist eine
Weil das
gute
wäre
Frage.
Ja auch noch, also ich meine, ich gucke in die Welt, ja, und ich sehe jede Menge, also ich muss nur in meine Nachbarschaft gucken. Ich wohne hier seit 15 Jahren, ich weiß ja, wer wo wohnt, was für ein Auto und wie und was. Ich gucke in die Welt und ich sehe, dass fast alle Menschen mit dem Wecker aufstehen,
ja,
um früh morgens mit dem Auto zu einer Arbeit zu fahren, die sie eigentlich nicht gerne machen, die aber vielleicht ganz gut bezahlt ist. Danach mit dem Auto nach Hause fahren, dann ist es meistens schon 18 Uhr oder sonst wie. Im Moment ist es dunkel, wenn sie aus dem Haus gehen, ist es dunkel, wenn sie wiederkommen. Das macht ja keinen Spaß. Ja? Mir soll mal keiner erzählen. Also diese ganze, es gibt ja so viel, ja nein, ich arbeite gerne. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube dir erstmal nicht, dass du gerne arbeitest. Ich glaube eher, dass du nichts anderes kennst. Und darum denkst, das wäre so normal, dass es dir irgendwie, und dann hast du dich damit arrangiert und jetzt macht's halt Spaß. Und dann hast du natürlich auch noch, da bin ich wieder bei Foster Wallace, du hast natürlich in diesem Alltagstrott, gibt's ja auch immer wieder Momente der Schönheit. Und wenn du in der Lage bist, diese Momente der Schönheit zu sehen, dann ist der Alltagstrott nicht mehr so schlimm.
Hm? Ja, ja, richtig.
Jetzt, ich weiß es nicht, also ich denk das gerade zum ersten Mal, darum stammel ich so rum auch. Kann der Mensch das vielleicht nicht? Kann der Mensch, ist der Mensch vielleicht gar nicht derart erkenntnisfähig, sondern das gelingt nur eine Handvoll von uns?
Ja, die Erkenntnis
diese Handvoll
ist
von
sehr
uns,
voraussetzungsreich.
Diese Hand, genau, und diese Handvoll von uns, da gibt es dann die einen, das sind dann halt die machen so ihr Ding, ja? Die Podcaster, die machen so ihr Ding, was wir auch nicht machen im Übrigen. Ich habe auch eine Schere im Kopf, ich sage auch nicht alles, was ich sagen könnte, was vielleicht auch ganz gut ist, weil das meiste, was man sagen könnte, sollte man auch gar nicht sagen möchten. Ja, also ich verhalte mich auch nicht komplett so, wie ich mich eigentlich verhalten wollen würde, weil ich mir meiner Endlichkeit bewusst bin und so weiter. Aber so, es gibt so zwei Kategorien von Menschen, die ich da so identifizieren würde jetzt spontan. Das sind einmal die, die tatsächlich ihr Ding machen und damit auch so erfolgreich sind, dass es sich auch morgen wieder lohnt, auf welche Weise auch immer, ob es Geld ist, ob es Anerkennung ist, ob es was weiß ich was ist, dass es sich halt stets lohnt, sein Ding weiterzumachen. Und es gibt natürlich dann auch noch die ganzen Sozialarbeiter. Menschen, die soziale Arbeit leisten, scheinen, und ich weiß noch nicht, was es ist, ich versuche immer noch das rauszufinden, Menschen, die soziale Arbeit leisten, scheinen irgendetwas begriffen zu haben, was wir alle anderen nicht begriffen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass so wie du die Kraft der Endlichkeit sozusagen beschrieben hast, dass die vielleicht einen noch weiteren Begriff davon haben.
Ja.
Dass sie praktisch die Verantwortung für ein gelingendes Leben sogar noch externalisieren. Weil eigentlich hat man ja genug damit zu tun, es für sich selbst zu sorgen. Jetzt müsste man mal gucken, inwiefern die ganzen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen auch für sich selbst gut sorgen. Oder ob sie da vielleicht auch wieder irgendeinen Mann erfüllen, das
Ja, also die Sozialarbeiter, die sehen sich ja selber so, wenn du mal fragst, die allermeisten sagen, ja, ich habe eigentlich ein Helfersyndrom. Also die sehen das auch schon als problematisch, dass sie sich für diesen Beruf entschieden haben. Sie
aber
sagen,
vielleicht
sie sind,
ist es das gar nicht.
Und sie beschreiben die Arbeit als sehr anstrengend,
ja.
Aber auch sehr erfüllend. Also es gibt wohl keinen anderen Berufsstand, der seine Arbeit als so erfüllend und so sinnhaft beschreibt wie die Sozialarbeiter.
Eisverkäufer würde ich jetzt da nochmal ins Rennen schicken.
Wie Eisverkäufer?
Eisverkäufer.
Eisverkäufer.
Ja, wenn du Eisverkäuferin wärst, also das wäre doch auch, das ist
sinnstiftend.
Alle lieben dich,
alle
alles ist
erfüllend. Alle lieben dich, genau.
Aber ich, I get your point, natürlich, ja, ja.
Ja, aber was ich noch sagen wollte, es gibt natürlich auch eine Kritik am Existenzialismus, dass er das nämlich so diese dass er das so ein bisschen diesen Individualismus romantisiert und dass das Das geht ja, das ist alles so furchtbar subjektiv. Im Existenzialismus geht es nie um dieses Miteinander, sondern immer nur um das Individuum, das in die Welt geworfen ist. Mhm. Und in Wirklichkeit sind wir doch alle miteinander irgendwie verbunden. Und auch jemand, der jetzt sein ganzes Leben lang geschuftet hat als Vorstand von einer großen Firma und so, der hat mit diesem Geld seiner Familie ein gutes Leben ermöglicht. Mhm. Und wenn er dann auf dem Totenbett liegt, dann wird er sich vielleicht nicht fragen, oh mein Gott, hätte ich jetzt nicht viel mehr, weiß ich nicht, im Garten liegen sollen oder so. Der wird sich denken, gut, ich habe vielleicht Tag und Nacht gearbeitet, aber ich habe meiner Familie vielleicht ein gutes Leben ermöglicht und das ist dann sinnhaft für mich. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, wobei also, es gibt ja gelegentlich dann so Interviews mit Menschen auf dem Sterbebett und was die ja unisono sagen, ist, ich hätte weniger arbeiten sollen.
Genau, das sagen alle. Und das verkennt eben, dass Menschen, die viel arbeiten, damit ja auch einen Wert schaffen für andere.
Ja, aber für so wenig andere, das ist eigentlich, also wenn ich 1 Million verdiene und meiner Familie geht es super, wäre es meiner Familie wahrscheinlich auch noch super gegangen, wenn ich nur 250.000 verdient hätte.
Ja, das, mit Sicherheit. Ne? Aber das ist doch interessant.
Das ist aber auch wieder, aber das ist doch auch wieder, wie hast du es genannt? Also dieses Mann. Ja?
Die Uneigentlichkeit.
Die Uneigentlichkeit. Dass ich 1 Million verdienen muss, ist ja eigentlich auch Ergebnis der Uneinheit? Nee.
Uneigentlichkeit.
Verdammt,
doch, das stimmt.
Uneigentlichkeit, genau, Uneigentlichkeit.
Genau, man
das heißt
folgt
ja auch diese,
irgendeinem komischen genau. Ideal, Leistungsideal.
Genau. Und ist auch noch Psychopath genug, in diesem politökonomischen System erfolgreich sein zu können.
Ja.
Weil es gibt ja genug Leute mit super Ideen, da wird nie was draus.
Die Frage ist, gibt es da nicht auch Leute, für die das Eigentliche ist, die sagen, boah, das ist geil und das ist exakt im Einklang mit meiner Art und wie ich so bin und was mir so wichtig ist?
Die siehst du ja immer wieder, also die hast du ja in den Zeitungsinterviews andauernd und insbesondere junge Männer sind, das ist eigentlich die Antwort. Es sind überwiegend junge Männer, die sowas sagen.
Ja.
Punkt. Also, ja.
Ja, ne? Also ich mir ist einfach nur wichtig, nicht die Art der Arbeit abzuwerten und zu sagen, ja, diese Arbeit steht für Uneigentlichkeit und diese Arbeit steht für authentisches Leben, sondern dass man sagt, es kommt eigentlich darauf an, wie das Individuum zu dieser Sache steht. Also mache ich etwas, weil ich überzeugt davon bin oder nehme ich es hin, dass ich eigentlich total scheiße finde und ignoriere einfach meine wahren Bedürfnisse.
Und jetzt hast du ja noch ein Problem. Vermutlich sind sehr, sehr viele Menschen intellektuell gar nicht in der Lage, so zu denken.
Ja, richtig. Klar. Das tut ja weh. Ich sag's immer wieder, das erfordert Mut und so eine bestimmte Schmerztoleranz, über solche Themen überhaupt nachzudenken. Ja. Und ich würde mal sagen, die allermeisten Leute wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ja? Und erst recht mit sowas.
Ja, vor allen Dingen willst du in Ruhe gelassen werden, wenn du jeden Tag 10 Stunden, also im Grunde die Hälfte deines Lebens damit verbringst, einen Job zu machen, den du vor allen Dingen deswegen machst, weil du Geld brauchst, um dir das Auto zu bezahlen, mit dem du zu dem Job fährst, den du machst.
Ja.
Das, ja. Ja.
Oh. Wow, sind wir heute deep. Ist
sind
ja
wir
unglaublich.
Heute deep und sind wir jetzt auch am Ende mit. Da kommt dann immer die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
Ja, wie ich schon sagte, ich bin erkältet. Aber ich werde gleich trotzdem zur Arbeit gehen, das Weihnachtsgeschäft feiern und mir geht's gut. Also psychisch, emotional geht's mir richtig, richtig gut, wie eigentlich noch nie in meinem Leben wahrscheinlich.
Wow, cool.
Also mal gucken, wie lange es hält. Aber es hält schon seit ein paar Monaten. Also.
Ja, cool. Mir geht's wie immer im Winter schlecht. Also meine saisonale affektive Störung. Winterdepression ist da wie immer. Also ist jetzt auch nicht schlimmer, aber ist halt auch nicht, also ist halt alles scheiße und es ist auch noch die Heizung ausgefallen. Nee, ja, mir geht's so schlecht wie immer. Das heißt, mir geht's gleichzeitig auch so gut wie immer, weil es geht mir ja nicht schlecht. Muss man ja auch immer dazu sagen. Ja, und mal gucken, nächstes Jahr ziehe ich um.
Was? Echt?
Ja.
Wohin?
Nach Berlin. Ich ziehe innerhalb Berlins um. Und mal gucken, wie es mir danach geht.
Wow.
Was denn?
Ist ja krass. Ja, cool. Ja, aufregend.
Ja, ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe tatsächlich ein bisschen Schiss, weil ich ziehe halt von Tempelhof, wo ich jetzt wohne, nach Mitte, also in den Norden von Berlin-Mitte. Mm. Ich glaube, früher hieß es mal Wedding oder Gesundbrunnen oder irgendwie sowas. Das ist so eine Ecke. Kann auch noch Mitte sein. Ich weiß nicht, heutzutage heißt es Mitte. Das klingt sehr gut. Und das ist strukturell ist das wie in eine andere Stadt umzuziehen. Mhm. Ich kenne das da, ich kenne die Straßen da, ich war da schon in Restaurants und so, ne? Ist alles nicht unbekannt, aber am Ende dann doch, weil es ist halt ein ganz anderer Bezirk. Es ist ein anderer Kiez. Also da sieht es anders aus, da wohnen andere Leute, da sind andere Leute tagsüber auf der Straße unterwegs. Ich werde regelmäßig mit Touristen konfrontiert sein, weil ich in der Nähe der Gedenkstätte Berliner Mauer wohnen werde. Ja, ja, sowas. Also ich bin einerseits sehr gespannt, andererseits habe ich echt ein bisschen Schiss, weil ich jetzt auch seit 15 Jahren. Hörst du das Geräusch im Hintergrund?
Die ganze Zeit. Dieses, ich denke die ganze Zeit, du sendest vom Klo.
Das ist die Heizung, die läuft gerade wieder an. Ach so. Das Gluckern. Ja, geil, die Heizung gluckert. Das ist in der Regel ist das ein Zeichen. Wunder. Das ist ein gutes Zeichen, ja. Nee, also ich bin sehr gespannt, weil es fühlt sich an, als würde ich in eine andere Stadt umziehen. Also, ne, ob ich jetzt irgendwie 8 Kilometer nach Norden ziehe oder 80, macht da auch nicht mehr viel Unterschied. Und mal sehen. Ich bin sehr gespannt und gleichzeitig sehr aufgeregt.
Mhm. Mhm. Ja, dann freuen wir uns mal aufs neue Jahr.
Naja, das wird, also Mitte Januar bekomme ich den Schlüssel, dann muss ich erstmal gucken, was da zu sanieren ist und so. Also das dauert noch bestimmt bis März, bis ich da irgendwie was mache. Aber ja, das wird dann, wirst du auch an meiner Stimmung dann erkennen, wie gut oder schlecht das gelaufen ist.
Okay, cool. Dann wünsche ich dir jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ich dir auch. Frohe Weihnachten dir auch, der Hörerschaft frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ja. Und wir hören uns dann nächstes Jahr in den 24 Sendungen wieder, die wir machen
das
werden.
Das tun wir.
Ganz bestimmt. Tschüss, Alexandra. Ja.
Ciao.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.